schöne Seite, wie auch immer, die Seite. Such dir eine aus, genau. So, wir holen uns unsere Höckerchen hier, genau. Ist das schön, wenn wir nebeneinander stehen, sieht das aus, als ob ich größer wäre als Sie. Habt ihr das schon gemerkt? Wenn wir nebeneinander sitzen, ist da kaum noch was von zu sehen. Merkt ihr? Ja, sie ist ein Sitzriese. Preis sei Gott.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Ja.
Gib mir die Keule.
Ja, die Keule, bitteschön.
Danke.
Wir sind immer noch im Thema His Story is History. Und ich sage das, was ich jedes Mal vorneweg sage, damit wir verstehen, warum wir hierüber reden. Seine Geschichte mit uns ist inzwischen zu Geschichte geworden. Diese Geschichte ist es wert, erzählt zu werden. Und es ist die Geschichte einer inzwischen 38-jährigen Reise. Eine Geschichte, die inzwischen auch vielleicht zu einem Teil deiner eigenen Geschichte geworden ist. Und die schauen wir uns heute weiter an. Weil Zukunft braucht Herkunft und Herkunft schafft Identität. So ist das sozusagen so ein bisschen ein Mit-Hineinnehmen in unser Fotoalbum, so ein Stück weit unser Persönliches, aber das hat ganz viel mit Gemeinde zu tun, weil wir diese Entwicklungsschritte, die wir gegangen sind, euch gerne erzählen würden, weil ihr dann besser versteht, warum ist das Christuszentrum, was es ist. Und das kann helfen zu verstehen, es kann aber auch sehr ermutigen zu sagen, aha, das war der Weg, die waren gar nicht immer so, die waren gar nicht immer schon da. Die haben auch einen Weg hinter sich gebracht. Das übersehen ja manchmal Leute. Ich erinnere mich an jemanden, der mal völlig verzweifelt mit uns beiden gesprochen hat und sagt, ich schaffe das nicht, so zu sein wie ihr. Dann sage ich, wie lange bist du gläubig? Schon 2 Jahre. Wir waren es damals, glaube ich, 25. Sag ich, merkst du, da ist ein Unterschied. Wir haben einfach einen längeren Weg auch schon gegangen. Und dieser Weg war nicht so einfach, wie du vielleicht denkst. Da waren all die Schritte drin, die du auch jetzt gehst. Du gehst dir vielleicht ein bisschen schneller, weil wir dir schon ein bisschen helfen können. Wir können dir unsere Fehler sagen, die kannst du dir schon mal sparen, machst du dann andere. Aber du gehst voran und das ist ganz normal, dass es einen Weg braucht. Und es ist ungesund, Wachstum, das wissen wir von Finanzanlagen und so, alles, was zu schnell geht, das ist auch schnell wieder weg. Ja? Wenn man einen Börsencrash erlebt hat oder mit Bitcoin Erfahrung gemacht hat, dann weiß das. Das kann ganz schnell raufgehen und ganz schnell wieder weg sein. Und ich bin interessiert an Dinge, die wachsen und die bleiben. Und an dem wir Freude haben über die Zeit. Und wir haben angefangen, über Koblenz zu reden. Und wie Iris so schön sagt, es ist nicht die Stadt in unserer Nähe, sondern schreibt sich mit C und betrifft zwei Prediger, nämlich Gloria und Kenneth Copeland aus dem schönen Dallas-Fort Worth in Texas. Und wir haben uns schon ein bisschen angeschaut, was sind das für Persönlichkeiten, wofür stehen die? Und wir haben das ein bisschen angefangen, noch nicht vollendet, da würde ich gerne noch ein bisschen drüber reden mit meiner Frau. Vor allem möchte ich gerne über eins reden, nämlich über biblischen Glauben. Den haben wir nicht nur aus der Ecke, den haben wir auch ganz massiv vorher schon von Kenneth Hagin gelernt, der auch einer der Lehrer war von Kenneth Copeland. Ich beschrieb ja Copeland so ein bisschen als Kronprinz der Wort des Glaubensbewegung nach Kenneth Hagins Heimgang. Eine Sache, die mein Leben oder unser Leben und vielleicht auch das von dir mehr verändert hat als viele, viele andere tolle Erkenntnisse aus der Bibel, tolle Lehren, die man haben kann, war die Lehre vom biblischen Glauben. Und da fehlt jetzt natürlich die Zeit, das jetzt komplett auszurollen, aber ich verspreche euch, da kommt was. Wir werden da in Zukunft wieder mehr drüber reden, weil einige haben das noch nie gehört, für andere ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber dafür ist es zu wichtig, um es zu lange nicht zu beachten, weil da hängt so viel mehr dran, als viele ahnen. Ich fasse es in 5 kurze Punkte zusammen. Biblischer Glauben heißt, zunächst mal, ich muss den Willen Gottes kennen. Den Willen Gottes für mein Leben oder generell für alle Menschen. Weil Gott liebt alle Menschen. Gott hat einen Plan, hat einen Willen. Da gibt es den individuellen Willen, das ist die unterschiedliche Berufung. Aber es gibt auch sehr klare allgemeine Dinge, die Gott für jeden Menschen eigentlich will, obwohl die wenigsten es erleben. Das hat mit Glauben zu tun. Beispiel, wir haben über Wohlstand gesprochen, weil da die Koblenz auch sehr stark für stehen, ist so ihr Schwerpunkt, ihre Lehre. Gott möchte, dass wir Wohlstand haben. Wohlstand bedeutet, ich sage das immer wieder gerne so, ich stehe wohl. Ich stehe stabil in meinem kleinen Leben. Ja, aber du musst doch Millionär sein, um wohl zu stehen. Muss ich nicht. Ist nett, wenn es so ist, aber es muss es nicht. Zum Wohlstehen gehört für mich ganz viel. Da gehört eine gute Ehe. Da gehören wundervolle Kinder zu. Da gehören Freundschaften zu. Da gehört Gesundheit zu. Da gehört auch Geld zu, ja. Auch in dem Bereich möchte ich gern wohlstehen. Ob das eine Million ist oder ob das ein gutes Einkommen ist oder eine gute Rente, was auch immer. Ich möchte gerne wohlstehen. Jeder möchte das gerne. Sonst glaube ich, du hast mit der Wahrheit ein Problem. Wir alle möchten gerne wohlstehen. Wir möchten in diesem Leben nicht leiden müssen, nicht Mangel erleben. Auch wenn das an vielerorts so ist. Ich habe über Wohlstand gelehrt in Europa, in verschiedenen Ländern, auch in Afrika, in verschiedenen Ländern. Unter denen, wo du sagst, ja, die haben doch gar nichts. Du irrst dich. Ein Afrikaner, der Wohlstandsevangelium hört, kann auch in diesem Bereich massiv vorangehen. Für den Afrikaner heißt es vielleicht, er hat ein Fahrrad. Er hat ein Fahrrad. Für uns, wir brauchen ein Auto, wir haben andere Lebensumstände, wir haben ganz andere Voraussetzungen, die wir auch brauchen. Wir haben einen anderen Lifestyle. Du musst zur Arbeit kommen und der ist manchmal eben nicht gerade im Nachbarort, sondern vielleicht in Frankfurt oder woanders. Du brauchst ein Ticket, du brauchst Möglichkeiten. Für einen Afrikaner ist der Fahrrad oft echt der Luxus, weil damit kann ich Dinge erreichen, Dinge einkaufen, Geschäfte tätigen, zur Arbeit gehen, was auch immer. Wir wissen, dass die größte Gemeinde der Welt von den Sitzplätzen her nicht im Westen ist, sondern in Afrika. 100.000 Sitzplätze. Der längste Weg, glaube ich, sind 1,5 Kilometer vom letzten Sitzplatz zur Kanzel. Also wenn die einen Altarruf machen, einen Segensaufruf, die müssen mindestens eine Viertelstunde warten, bis auch das letzte Omachen von hinten nach vorne gekommen ist. Und die bauen gerade ein noch größeres Gebäude. In Nigeria übrigens. Also wisst ihr, ein Land, wo du denkst, die haben nichts und die haben alles schuldenfrei. Jetzt sag mal, es geht kein Wohlstand in Afrika, es geht. Ja, aber aufgrund der Armen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist immer das, was du so hörst. Red mal mit den Armen, red mal mit den Leuten in den Gemeinden. Warum gehen die Leute denn dahin? Weil die alle dumm sind? Oder weil sie merken, mir geht's gut, wenn ich hier bin. Ich kriege hier Lehre mit, die mir hilft, in meinem Leben nach vorne zu kommen. Sind das alles Millionäre? Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht haben die alle ein Fahrrad. Und all die anderen haben keins. Verstehst du, da ist ein Unterschied. Wir entwickeln uns. Also ich muss den Willen Gottes kennen. Wenn ich weiß, Gott will, dass ich wohlstehe. Und das haben viele schon nicht. Viele Christen haben dieses überhaupt nicht. Die wissen nicht, wie Gott mich arm machen, reich machen, krank, gesund. Da ist so viel Unwissenheit da. Wir sind das Land, wo die Bibelkritik geboren wurde. Die weltweit leider ausgebreitet wurde, exportiert wurde. Das Land, wo Luther das Gute vorangebracht hat, das bringen die Bibelkritiker genau in Verruf. So, ich kann darauf hören, aber wo kommst du an? Ich kenne genug Christen, die auf diese Richtung hören, die kommen nirgendwo an. So, die Frage ist immer, wem glaubst du, wem vertraust du? Das hat wiederum mit Menschen zu tun, weil, ja, wer ist der Mensch, wer ist der Pastor, wer ist der Prediger, dem ich vertraue? Wenn du mir nicht vertraust, kann ich dir hier alles erzählen, du wirst da rein und da rausgehen. Wenn du uns ein bisschen näher kennst, einige kennen mich schon ein paar Jahre, dann wirst du vielleicht denken, okay, was der sagt, kann nicht so falsch sein, weil wir leben das ja auch selbst. Wir leben auch im Glauben. Wir sind auch nicht in allen Bereichen am Ziel, aber wir haben einen guten Weg hinter uns die letzten 38 Jahre und sind sehr dankbar, dass wir das kennenlernen durften und darum sagen wir es weiter. Also ich muss Gottes Plan, Gottes Willen für mein Leben kennen, egal welcher Bereich das ist. Wenn es um Heilung geht, brauchst du dann den Willen über Heilung. Aber wir reden jetzt mal über Wohlstand, weil das heute das Thema ist. Das Zweite ist, ich muss aktiv handeln. Glauben heißt, ich tue etwas, weil ich von etwas überzeugt bin, weil ich ein Bild habe, ein Bild der Hoffnung. Wir haben gestern bei der Hochzeit kurz darüber gesprochen. Das Dritte ist, dieses Handeln muss biblisch sein. Beispiel, Leute kommen zu mir und sagen, ich komme nicht voran mit meinen Finanzen. Jetzt gebe ich doch meinen Zehnten schon 2 Jahre und irgendwie komme ich nicht durch. Und dann frage ich zum Beispiel, wo gibst du den Zehnten denn hin? In das Waisenhaus, zu Maria, Brian und dahin und dahin. Und dann sage ich, ja, das ist kein Zehnter, was du da machst. Das sind Opfer. Opfer sind eine gute Sache, aber die gehen über den Zehnten hinaus. Das heißt, der Zehnte hat Verheißungen, die hat das Opfer nicht. Das Zehnte hat eine Verheißung der Grundversorgung, der Grundstabilität, des grundsätzlichen Segens. Das ist der Bund, den ich mit Gott eingehe. Der Zehnte ist mein Bundeszeichen für Gott. Gott respektiert es und sieht es. Das heißt, wenn ich den Zehnten nicht in meine lokale Gemeinde gebe, ist es kein Zehnter. Beispiel, okay? Also das Handeln muss in der Art und Weise geschehen, wie Gott es sagt. Lobpreis Wir sagen immer, wir klatschen nicht für Gott im Lobpreis, weil das ist nicht, was Gott mir sagt über Lobpreis. In der Bibel steht, im Lobpreis hebt heilige Hände zu Gott und singt ihm. Das ist Lobpreis. Das ist Applaus. Das gebe ich für Menschen, aber nicht für Gott. Versteht ihr? Ich kann im Lied, ich kann im Rhythmus mitklatschen. Das ist was anderes, aber Lobpreis wird biblisch sehr genau definiert. Warum sollte ich mir also meine moderne Form aussuchen, nur weil das irgendein hipper Prediger so überall sagt, komm, klatsch dem Herrn. Da denke ich, ah, wo hast du das her? Mein geistiger Vater Kenneth Hagin hat gesagt, klatsch niemals für Gott. Das ist respektlos, nicht respektvoll. Wir klatschen für Menschen, wenn sie was gut gemacht haben. Aber mein Gott, der macht nichts gut, dass ich ihm Applaus gebe. Das ist nicht mein irgendwas, das ist mein Herr. Das ist perfekt, das ist in allem perfekt. Dann dürfte man nie mehr aufhören zu klatschen, wenn es darum ging. Versteht ihr? Er will Anbetung auf eine Art und Weise, die er festgeschrieben hat in seinem Wort. Und das machen wir. Und so, und wenn ich das gemacht habe, wenn ich also rausgefunden habe, Wohlstand ist für mich, und ich fange an zu handeln, ich gebe meinen Zehnten. Ich gebe ihn in die Gemeinde, zu der ich gehöre. Wenn du nicht hierher gehörst, gib deinen Zehnten um Gottes Willen, nicht hierher. Geh in die Gemeinde, gehört der Zehnte, wo du deine Nahrung herbekommst, wo du dazugehörst. Und jeder Christ sollte in einer Gemeinde Mitglied sein. Nicht nur Gast, der jeden Sonntag da sitzt, das ist nett, aber das ist die unterste Stufe. Ja, dich taufen lassen und Mitglied zu sein, heißt verbindlich. Jetzt bin ich Teil des Leibes hier vor Ort. Jetzt bin ich Mitarbeiter, jetzt bin ich dabei. Das ist, was Gott sagt, das ist Gemeinde. Das andere ist Kirchenspiel. Ich nehme das Beste mit, aber das war es auch schon. Ja, aber das ist ja deutlich, gell? Oder ich bin es zumindest.
Schön und so.
Okay, also du kennst den Willen Gottes, du handelst danach und du handelst nach biblischer Weise danach. Und dann fängst du an zu proklamieren. Dann sprichst du das aus, was du glaubst, so lange, bis das Ergebnis da ist. Was heißt das? Wenn irgendwas in meinem Leben nicht so läuft, wie ich denke, finanziell, wir reden hier über Wohlstand, dann sage ich nicht, oh Gott, guck mal da die Rechnung. Oh Gott, Iris, wir werden das nie schaffen. Oh Gott, oh, guck mal, hast du den Rentenbescheid gesehen? Wie soll ich damit irgendwann leben? Das wird nie klappen. Das ist, was Leute tun, die nicht wissen, welche Kraft deine Worte haben und das Wort Gottes in deinem Mund. Andere sagen, Moment mal, ich bin Zehntengeber. Ich stehe im Bund mit dem allerhöchsten Gott, dem alles Silber und Gold gehört. Ich weiß nicht genau, wie was passiert, aber ich weiß, dass er mir durch jeden Mangel raushilft. Paulus sagt, glaube ich, an die Philipper, nachdem er ein Opfer erhoben hat, sagt er, Gott wird jeden Mangel ausgleichen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das hat er nicht irgendjemandem gesagt, sondern Leute, die gerade ihren Zehnten und Opfer gegeben haben. Wenn du Zehntengeber bist, ey, das ist was wert. Das ist nicht einfach nur, ja, ich habe einen Dauerauftrag gemacht und dann ist halt jeden Monat ein paar hundert Euro weg. Stell dich auf dieses Ding. Ich kann sagen, wir beide stellen uns immer wieder drauf. Wir haben auch Herausforderungen. Wir haben ein Geschäft laufen, wir haben Dinge laufen nebenbei. Und das geht oft um viel Geld. Dann stehen wir da und sagen, Gott, wir stehen auf deinem Wort und wir danken dir, dass du Gelingen gibst, dass du Ideen, Konzepte, Einsichten freigibst, dass hier gute Sachen draus werden. Und er ist immer dabei. Er ist immer dabei. Und der fünfte Punkt hierzu, und dann hören wir auch auf, hierüber zu reden, ist, kein Limit zu setzen. Der Killer des Glaubens heißt Limit. Oh, jetzt habe ich 2 Wochen für meine Heilung geglaubt und es ist immer noch nicht da, also ist das wohl nicht für mich. Oder schlimmer noch, oder dann kann die Bibelstelle ja nicht stimmen. Ich habe die geprüft, sie hat nicht funktioniert. Vorsicht, Gott prüft dich, du hast nicht funktioniert. Das ist, was ich glaube. Und das ist auch kein Vorwurf, weil wir alle funktionieren in vielen Bereichen noch nicht richtig. Auch ich nicht. Weil wir auf dem Weg sind, weil wir nicht in allen Bereichen stark sind, weil wir nicht in allem im Wort so tief drin sind, dass wir jederzeit jede Situation meistern. Das weiß Gott auch. Aber Gott ermutigt uns, einfach den nächsten Schritt zu machen. Für jeden von uns gibt es irgendwo einen nächsten Schritt zu tun, der uns weiterbringt, der uns wachsen lässt. Der hat oft damit zu tun, womit beschäftige ich mich? Lasse ich das Wort Gottes in mein Leben rein? Habe ich wirklich Zeiten mit der Bibel? Ich habe neulich ein ganz tolles Instagram-Video gesehen. Das habe ich, glaube ich, auch geteilt auf meinem Kanal. Da ging es darum, wie würde das Leben aussehen, wenn wir mit unserer Bibel so umgingen wie mit unserem Handy. Dann weggeklingelt, ersten Seiten aufgeschlagen und Zähne putzen, Blätter und ich lese das Wort. Und so am Bus fahren, überall, ich warte irgendwo oder warte immer das Wort auf, weißt du, statt das Handy. Stell dir vor, wir würden so mit der Bibel umgehen wie mit unseren Handys. Wir wären Glaubensriesen. Ja, wir wären Glaubensriesen. Das sowas ermutigt mich, denke ich, ja, da kann ich mich wirklich verändern, da kann ich noch wachsen, da geht noch was. Will ich das auch? Das ist meine Entscheidung und deine. Niemand muss, jeder darf. Und Gott stellt sich dazu. Also kein Limit setzen, auch nicht finanziell. Manche sagen, oh, ihr lebt jetzt heute im Wohlstand. Ja, in gewisser Weise ist das sicherlich so, auch wenn wir keine Millionäre sind, aber uns geht's gut. Wir haben heute ein Leben, da haben wir vor 38 Jahren von träumen können. Und das hat was damit zu tun, dass wir einen langen Weg gegangen sind. Was wäre, stell dir vor, hier liegt so ein Maß, so ein Zollstock. Das sind 2 Meter, ne? So, sind wir von hier ungefähr bis zum ersten Stein, ne? So, jetzt kann ich sagen, okay, mein Ziel ist Wohlstand. Ja, fast angekommen. Jetzt sagst du, boah, super Christ, guck mal, der hat es in einem Sprung geschafft. Von heute auf morgen hat er Wohlstand. Der Bernd und Iris, die haben das anders gemacht. Ich mach's jetzt nicht weiter, das dauert noch eine Weile. Aber weißt du, 200 mal 1 Zentimeter ist auch 2 Meter. Und so ist es in Heilung genauso. Sei nicht unzufrieden und setz kein Limit. Das Limit ist der Killer des Glaubens. Weil du sagst, es funktioniert nicht, stoppst du den Glauben, der vorher da war. Auch finanziell. Ja, aber ich will doch so gerne so sein wie. Ja, ich auch, aber ich möchte das Tempo gehen, das ich gehen kann. Und ich möchte Gott vertrauen, dass er mir einfach hilft, jeden kleinen Schritt zu gehen. Viele kleine Freuden sind damit verbunden. Und weißt du, nach Jahrzehnten guckst du darauf zurück, wo du heute warst. Oder vom Himmel ab, je nachdem, wie alt du heute bist. Und sagst, Gott hat mich schon ganz schön weit gebracht. Trotz all dem. Hätte ich gar nicht gedacht am Anfang meiner Reise. So ist es oft. So bitte, versteh das richtig, was wir über Wohlstand sagen. Das ist, was wir meinen. Das ist, was Wohlstand wirklich meint. Solide, Schritt für Schritt, mit all den Erfahrungen, mit all dem Zweifel, dem wir als Menschen auch immer wieder ausgesetzt sind, trotzdem immer weiter zu gehen. Die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Ihr kennt diesen Satz. Und das heißt genau das manchmal, Zentimeter-Schrittchen zu machen. Und der Schlüssel ist, nicht Limits zu setzen, sondern Dankbarkeit. In dem ganzen Prozess, sag, danke Herr, du bist es, der mich sicher führt. Ich verstehe nicht alles, ich weiß auch nicht, warum ich nicht schon längst da bin. Aber ich danke dir, weil du meinst es gut mit mir. Und ich verstehe nicht alles, aber ich weiß, du willst es gut. Du hast es gut mit mir geplant. Und jeder Schritt, den ich gehen darf, ist ein Geschenk. Danke. Weil ich kann es nicht. Ich habe es nicht drauf. Bis heute nicht. Nach 38 Jahren, ich habe es nicht drauf. Keinen großen Erfolg würde ich mir jemals anmaßen, schuld zu sein dran. Weil ich weiß, wer schuld ist dann. Und wo ich wäre ohne ihn, habe ich aufgehört, mir vorstellen zu wollen.
Ich würde gerne 2 Sachen ergänzen zum Thema biblischer Glaube. Ich finde, diese Illustration hat mir ziemlich gut gefallen mit dem Schneckentempo, den kleinen Schritten und nicht mit dem Sprung. So, wenn ihr schon eine Weile hier seid, dann habt ihr mitbekommen, dass zum Beispiel ich auch mit Heilung so Herausforderungen hatte und habe. Wir haben schlaue Menschen im Dezember 23 den Kopf aufgeschraubt und da war es rausgeschnitten, was da nicht hingehört hat. Ich war zutiefst beeindruckt und Gott dankbar, dass es Menschen gibt, die ihr Leben ausgeben für so ein Studium. mit einer Fräse, meinem Geist, egal, wir sparen uns die Details. Und das haben die ziemlich gut gemacht, aber nicht perfekt. Und weil sie es nicht perfekt gemacht haben, gibt es ein paar Sachen, die sind komisch seitdem. Das eine nenne ich persönlich, das ist jetzt ein internum, total öffentlich, es bleibt ja unter uns, gell? Das ist der Nasenmann, so nenne ich den, ein bisschen kindlich. Das ist die Tatsache, dass bestimmte Dinge hier an Flüssigkeit auf meinen Trigeminusnerv was machen. Und das ist kein Schmerz, sondern das fühlt sich nur an, als würde mir einer hier so. Das heißt, es kann sein, wenn du vor mir stehst und erzählst mir gerade deine Geschichte und ich soll für dich beten, kann sein, dass der Nasenmann, warum auch immer, gerade dann tanzt und ich kurz die Irritation, dass in meinem Gesicht ein komisches Gefühl ist, ausblenden muss, damit ich ganz beide, also es hat ein bisschen merkwürdige Auswirkungen. Und ich glaube, dass Gott nicht will, dass ich diesen Nasenmann habe, sondern dass auch diese Flüssigkeitsreste und was da alles noch so am Ablaufen ist, der Körper absorbiert und ja, wie auch immer. Und was ich aber mache, und ich mache es fast täglich, manchmal ist meine stille Zeit kürzer, weil ich Termine habe, wie auch immer, Sachen anders an dem Tag laufen, aber ich habe Bibelstellen gefunden, die ich proklamiere für meine Augen und für meinen Kopf. Und eine davon ist 5. Mose 34, 7. Wer weiß, was da steht? Jeder, der bitte Augen vielleicht was hat, ist eine coole Bibelstelle. Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen. So, mein Vorbild an der Stelle ist ein 120-jähriger Bergsteiger ohne Brille. So, jetzt war ich beim Onkel Doktor und ich gehe auch im November wieder dahin. Und Mainz ist eine schöne Stadt, da bin ich jetzt halt einmal im Jahr, wie auch immer. Und ich habe auch eine Lesebrille dabei, weil dann kann ich halt die Buchstaben besser erkennen. Aber ich habe mich doch nicht damit abgefunden. Also das ist jetzt meine ganz persönliche Sache. Das ist und ich proklamiere das. Und ich male ein Bild der Hoffnung. An meine Tür klopft regelmäßig diese Stimme, die sagt, naja, Iris, so schlimm ist das doch gar nicht. Und wenn das den nächsten Jahrzehnte, die du vielleicht noch hast, so ist, ist es auch nicht schlimm, was stimmt. Aber ich weigere mich, unter dem Level zu leben, das der Papa für mich in Jesus bezahlt hat. Wenn ich es schaffe, werdet ihr es mit Sicherheit erfahren. Wenn ich es nicht schaffe, werde ich dem Teufel auf der Nase herumtanzen, wie er vielleicht versucht, auf meiner Nase herumzutanzen, und werde ihm das Leben schwer machen und werde den Herrn trotzdem preisen. So, aber ich werde mit dem Wort, das ist eine von vielen Bibelstellen, Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und irgendwie, weiß ich nicht, ist das zweite, dritte Vers, der dir alle deine Sünde vergibt, und dann kommt der Satz für alle, die mit Krankheiten kommen, und der heilt alle deine Gebrechen. So. Im Bundessozialhilfegesetz, was ich zu meiner Zeit noch gelernt habe, heute heißt das SGB, hast du nicht gesehen, stand Krankheit ist ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand. So hat Gott mich nicht gemacht. Hätte er gewollt, dass ich einen Nasenmann habe und meine Nerven so ein bisschen Klavier spielen auf meinem Gesicht, hätte er das von Anfang an so gemacht. Fand er aber doof, ich find's auch doof. Und so sind wir auf dem Weg. So, gib dich nicht zufrieden mit dem Ist. Aber du brauchst viel Wort Gottes täglich, um gegen diese andere Soße und die anderen anklopfenden Gedanken anzukämpfen. Ich find's cool, dass der Bernd sagt, biblischer Glaube kommt mehr dran. Aber was mir eingefallen ist, unser YouTube-Kanal ist eine riesige Schatzkiste. Und hier gibt's kein Alt. Also wir suchen ja so gerne das Neue. Und das, was das Wort sagt, ist auch nicht neu. Und wir haben zum Beispiel von Toni und Cornelia Heule ein fantastisches Seminar, die Glaubenskonferenz. Hier steht, die war vor 2 Jahren, ich habe es eben mal in unseren Kanal eingegeben. Glaubenskonferenz mit Toni und Cornelia. Da gab es ein PDF dazu. Und das ist so basic, tief und kraftvoll. Wenn du das gerade jetzt brauchst, zieh dir das doch die Woche mal rein. Guck das Seminar nach. Guck's 5-mal, guck's 10-mal und mach das, was sie beschreiben.
Hi.
So, jetzt darfst du weitermachen.
Okay. Was wir noch gelernt haben von Kenneth und Gloria ist, dass Vergebung immer das Ziel hat, mit Menschen so umzugehen, als ob es nie eine Verletzung gegeben hätte. Und das ist herausfordernd, je nachdem, welche Verletzungen es ging. Aber das ist ein Niveau von Vergebung, das ich echt feiere. Wo immer mir das gelungen ist, bin ich happy. Und ehrlich gesagt, es hat manchmal Jahre gedauert, bis ich es geschafft habe. Also insofern, auch hier, setz kein Limit. Es fängt alles damit an, du entdeckst, die Bibel sagt, du solltest immer vergeben. Du musst deswegen nicht vergessen, und deine Vergebung heißt auch nicht, es ist gut so, sondern du lässt die Schuld los und du gibst sie dem Richter, dem Herrn selbst, und sagst, der wird damit richtig umgehen. Ich kann es eh nicht, ich habe auch keinen Job damit. Es ist nicht mein Knecht, der mir schuldig geworden ist, es ist sein Knecht letztendlich. Er ist der, der die ganze Welt richten wird eines Tages, und das fällt in sein Ressort, nicht in meins. Und ich bin frei davon, ständig mich schlecht fühlen zu müssen und anderen was übel nehmen zu müssen oder sogar Hass zu entwickeln. Alle Dinge passieren ja durch Verletzungen. Joyce Meyer sagte das mal, nicht zu vergeben ist wie Gift zu trinken und zu hoffen, dass es den anderen tötet. Das hat nie funktioniert. Im Gegenteil, es schadet mir immer. Ich trinke das Gift des Nichtvergebens. Vergebung ist großartig. Das ist etwas, was wir hier zutiefst nochmal gefressen haben. Und dann auch die Bedeutung des Namens von Christus. Der Gesalbte und seine Salbung. Das ist, was Christus eigentlich bedeutet. Es ist nicht der Nachname von Jesus, sondern es bedeutet, Jesus ist der Gesalbte und er hat Salbung bei sich, die zu erleben ist für uns als Christen. Und als Christen sind wir sozusagen kleine Gesalbte mit derselben Salbung. Deswegen können wir Dinge tun, die Jesus getan hat. Jesus hat uns den Auftrag explizit gegeben. Geht hin und tut meine Werke. Okay, das geht nur deshalb, weil dieselbe Salbung, die auf ihm ist, auf uns ist. Durch den Heiligen Geist Gottes, der in uns Wohnung genommen hat und der aus uns heraus wirken will. Und dann hat Kenneth einen Satz gesagt, irgendwann in irgendeiner Predigt, den habe ich gefressen. Habe ich selbst oft verwendet. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich nicht sorge. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich nicht sorge. Sag den Satz mal in deiner Umgebung. Die gucken noch schlimmer als du jetzt. Was? Doppelte Verneinung, was heißt das? Ja, genau das heißt es. Ich lebe seit vielen, vielen Jahren, ich denke über 20 Jahre, sorgenfrei und angstfrei. Und zeig mir Menschen, die das von sich sagen. Es gibt nicht viele. Für die meisten ist sich zu sorgen und Angst zu haben ein wesentlicher Bestandteil ihres Alltags. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen, wenn sie sich nicht sorgen können. Was mache ich denn dann jetzt? Ich bin dankbar. Ich freue mich. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich sage danke für all das Gute, das schon da ist. Und drehe mich nicht ständig um das, was fehlt. Um das, was gerade nicht so läuft. Das bringe ich meinem Herrn und sage, Herr, du weißt, hier brauche ich gerade Hilfe. Dann gehe ich ins Wort, finde raus, was sagt das Wort. Und dann proklamiere ich. Tu die Dinge, die vielleicht getan werden müssen. Manche Dinge im Wort, die leiten dich an, etwas zu tun, um etwas freizusetzen. Handlung im Glauben nennt man das. Wie der Zehnte eben, was ich sagte. Es ist, wenn es um Finanzen geht, es ist ein todsicheres Ding. Du gibst den Zehnten oder du gibst Opfer darüber hinaus und du erntest dann. Das wird passieren. Wie gesagt, Galater 6, Vers 9 sagt nicht unbedingt, wann genau das stattfindet, aber es kommt. Manchmal kommt es in kleinen Schritten, manchmal kommt es in größeren Schritten, manchmal kommt es nach einem Monat, manchmal nach 2 Jahren. Ist nicht wichtig. Wichtig ist, Prinzipien heißen Prinzipien, weil sie immer funktionieren. Unter allen Umständen oder über allen Umständen. Das Wesen der Angst zu verstehen, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache. Vielleicht hast du Lust, etwas aus diesem fantastischen Buch vorzulesen. Ich habe aber das Buch schon einmal gesagt, wenn ich 10 Bücher mit auf eine einsame Insel nehmen müsste, das wäre ganz sicher dabei. Vielleicht mein Top 2 oder Top 3 Buch nach der Bibel natürlich, weil hier so ein Konzentrat von den wesentlichsten Wahrheiten des biblischen Glaubens drinstehen, wie ich es in keinem anderen Buch bisher gefunden habe. Und ein Auszug davon, das ist vom 24. März.
Den ganzen Kasten?
Ja, es geht bis hier. Ich habe es hier eingescannt, aber das ist aus diesem Buch.
Okay.
Es gab es ja vor kurzem auch hier so als Must-Have-Book. Ich habe auch noch welche da, wenn das unbedingt noch einer braucht, sprecht mich gerne an.
Entschuldigung, fürchte dich nicht. Da nun die Kinder Fleisch und Blut gemeinsam haben, ist er, in Klammern Jesus, in ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der des Todes Gewalt hat, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, welche durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Hebräer 2, 14 und 15. Die Todesfurcht ist die Mutter aller Furcht. Jede existierende Furcht entspringt dieser. Aber die Bibel sagt, dass Jesus Satans Macht über den Tod zerstörte. Jesus zog den Furchtstecker für immer heraus. Sie hat nicht mehr die geringste Autorität über dich. Wenn du es zulässt, dass Furcht in dein Leben kommt, wird sie dich jedes Mal vom Glauben und dem Übernatürlichen trennen. Die Furcht wird dich von der Kraft Gottes abschneiden und dich in Gebundenheit an den natürlichen Bereich zurückbringen. Nun, Bruder Copeland, manchmal kann ich einfach nicht anders, als mich zu fürchten. Doch, du kannst! Gewiss, Satan ist immer noch ein Mörder. Er streift immer noch als geistlicher Gesetzloser umher, der tötet, stiehlt und zerstört. Johannes 10, 10. Aber er hat keinerlei Recht, einfach hereinzustürmen, wo er will. Tatsächlich ist es für ihn geradewegs unmöglich, es außerhalb der Furcht zu tun, weil Furcht in dieser geteilten Welt der Finsternis dieselbe Rolle spielt, wie es der Glaube in der übernatürlichen Welt des Lichts tut.
Hi.
Wenn du einfach bei Gott und am Wort bleibst, kannst du die Furcht stoppen. Mal das mal sagen. Ich kann die Furcht stoppen.
Ich kann die Furcht stoppen.
Jetzt nochmal mit Glauben.
Ich kann die Furcht stoppen.
Sehr gut. Genau das sagte Jesus zu Jairus, nicht wahr? Jairus befand sich im Natürlichen in einer unmöglichen Situation. Seine kleine Tochter lag im Sterben und es gab nichts, was er hätte tun können, um sie zu retten. Deshalb verband er sich im Glauben mit dem Übernatürlichen. Er kam zu Jesus und sagte, wenn du ihr die Hände auflegst, wird sie leben. Aber bevor Jesus das kleine Mädchen erreichte, feuerte der Teufel einen Pfeil ab und tötete es. Jemand kam und teilte es Jairus mit. Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Und weißt du, was Jesus zu ihm sagte? Fürchte dich nicht, glaube nur. Guck doch mal einen von deinen Nachbarn an oder irgendjemand oder uns und sag, fürchte dich nicht, glaube nur. Und jetzt nochmal mit Überzeugungskraft.
Fürchte dich nicht, glaube nur.
Sehr gut. Jetzt muss ich erst den Absatz wiederfinden. Hier. Mit anderen Worten, lass dich von der Furcht nicht vom Kurs abhalten, Jairus. Bleibe einfach im Glauben. Bleibe mit dem Übernatürlichen verbunden und alles wird gut ausgehen. Nun, wenn Jesus zu Jairus sagte, er solle sich nicht fürchten, dann bedeutet das, dass Jairus die Fähigkeit hatte, sich nicht zu fürchten. Und wenn er die Furcht angesichts des Todes seiner eigenen Tochter abschütteln konnte, dann kannst du das auch in deiner Situation. Genau genommen musst du es tun. Jesus gab uns, fürchte dich nicht als Gebot, nicht als Vorschlag. Im Grunde genommen sagte er, du sollst dich nicht fürchten. Aus Furcht zu handeln bedeutet, so zu handeln, als wäre Satan größer als Gott. Aber er ist es nicht. Außerdem hast du Gott in dir. Denk darüber nach. Wovor in der Welt musst du dich also fürchten? Dann kommt ein Bekenntnis, das würde ich gerne auch mit euch sprechen. Ich lese es vor und ihr sprecht mir nach, wenn ihr im Glauben sprechen wollt. Okay, los geht's. Jesus hat den zerstört, der die Gewalt des Todes hatte. Deshalb brauche ich nicht, in Knechtschaft der Todesfurcht zu leben. Amen.
Amen. Nach Kenneth Copeland würde ich gerne mit euch sein erweitertes Umfeld noch mit einbeziehen, nämlich Persönlichkeiten, die ihn eng umgeben, also so seine besten Freunde, mit denen er auch schon Jahrzehnte zusammen dient, unterwegs ist, Konferenzen macht, Freundschaften pflegt. Und durch diese Freunde und Kontakte kamen einige besondere Geschenke zu uns. Ich fange an mit jemandem, der in Russland tatsächlich dient, in Moskau die größte Gemeinde hat, charismatischer Art, nämlich Rick Renner, ein American in Moskau. Er und seine Frau haben dort seit Jahrzehnten einen Dienst und er hat nicht nur einen Dienst als genialer Pastor, sondern er ist ein unglaublich guter Lehrer. Und er hat Bücher geschrieben, wie ich sie im christlichen Umfeld nicht gefunden habe. Also zumindest nicht im pfingstlich-charismatischen Umfeld. Er ist wirklich ein Lehrer und das ist leider alles auf Englisch, was wir jetzt hier haben. Aber diese Tageslese, für jemanden, der nicht so perfekt Englisch liest und spricht, ich habe sie durch und ich kann dir sagen, er geht auf die Wortbedeutung so detailliert ein, wie ich es nie vorher gelesen habe. Es hat mein Horizont sowas von erweitert. Dann ist er auch jemand, der noch dickere Bücher schreibt, von dem gibt es inzwischen 2 oder 3. Er hat das Buch der Offenbarung ausgelegt, in einer Art und Weise, wie es, glaube ich, weltweit einmalig ist. Diese Bücher sind inzwischen in verschiedenen Museen als Standardwerke, weil er hier die Offenbarung erklärt, auch anhand von Bildern, von Skizzen, er bereiste diese ganzen Gegenden in Griechenland, hauptsächlich die Türkei, hat Fotos gemacht und hat diese Zusammenhänge so fantastisch dargestellt, dass wir bis heute so gesegnet sind durch diese Art Literatur, wenn sie auch leider in Englisch ist. Er hat mir mal geschrieben, ich könnte es in Deutsch übersetzen, wenn ich will, also herausbringen. Ich habe ihn gefragt, ob da was kommt, sage ich, du, das ist mir eine Nummer zu groß. Die Übersetzung und auch dieses Format, da muss jemand eine Berufung haben, das zu machen, weil das ist genial. Also die würde ich sofort blind empfehlen, wenn die in Deutsch irgendwann doch kommen sollten.
Es gab in den 90er Jahren einzelne kleine Bücher von ihm auf Deutsch zu Themen dünnere Taschenbücher. Wenn du bei den Antiquariaten oder bei denen, die gebrauchte Bücher verkaufen, kannst du vielleicht auch was auf Deutsch von ihm finden, um mal so ein bisschen Geschmack zu gewinnen. Aber diese feste Speiseliteratur, die der Bernd jetzt hier hingelegt hat, gibt's aktuell nicht auf Deutsch. Grace hat mal eine Kleingruppe gestartet mit Sparkling Gems. Die hat so 2-3 Tage übersetzt. Wenn du sie lieb fragst, vielleicht schickst du dir das. Aber das ist halt auch nur ein Krümel. Aber es lohnt sich sehr, wenn du halbwegs Englisch kannst, da die Nase reinzustecken.
Wir lassen die einfach mal hier so nach dem Gottesdienst ein paar Minuten liegen. Und wenn du sagst, hier, ich will mir die mal angucken, vielleicht abfotografieren und du Englisch sprichst, ist es ein Riesenschatz. Du wirst keinen größeren finden.
Von Sparkling Gems, das heißt funkelnde Edelsteine, das dicke blaue links, da gibt es einen zweiten Band in Rot, das ist auch sehr kostbar.
Ja. Eine zweite Persönlichkeit, die eigentlich so, glaube ich, sein engster Freund war, Cherry Savell. Vielleicht kennt ihr seine Tochter, Savell Foy. Ich sage mal, die lebendige Barbie-Puppe, sage ich immer. Die Frau ist wirklich einzigartig und hat einen großen Dienst, wirklich, hat mega Einfluss und macht ganz viel mit Planung und Zeitmanagement, persönliches Management. Ist eine heiße Christin auch, wirklich, die Jesus lieb hat und viele Frauen schätzen ihren Dienst sehr. Das ist die Tochter von ihm und er ist halt ein Glaubensprediger gewesen bis letztes Jahr. Er ist letztes Jahr gestorben im März, April, irgendwann steht doch, glaube ich, sogar. Höchstens, ja, okay. Ich weiß noch, wir waren gerade in unserem Eheurlaub und haben dann dort die Beerdigung tatsächlich so live mitverfolgt, weil ja, hinfliegen konnte man nicht, aber der Mann bedeutet uns was und ja, er hat mir beigebracht, einen Satz, für den er auch stand. Er sagt, ich bin Gottes Lieblingskind. Das hat er immer gesagt, immer und überall. Ich bin Gottes Lieblingskind. Natürlich immer auch mit dem Lächeln, mit dem Augenzwinkern und eigentlich zu sagen, du eigentlich auch, weißt du es schon? Wenn wir können das alle sein, weil Gott ist Gott, jeder kann sein Lieblingskind sein. Steht ja, aber dieses Bewusstsein, ich bin was Besonderes für Gott. Mein Papa liebt mich. Das ist so bedeutungsvoll und das ist so kraftvoll, wenn ich das mal realisiert habe. Ja, ich weiß, Gott liebt mich. Aber weißt du, wenn du sagst, ich bin Gottes Lieblingskind, das macht was mit dir. Auf einmal realisierst du, dass es wirklich wahr ist. Das bist du wirklich. Er schätzt dich. Selbst wenn du vom Spiegel stehst und sagst, ich schätze mich nicht so. Er schätzt dich. Du bist sein Baby, du bist seine Tochter, du bist sein Sohn. Da ist ganz wurscht, was das Leben gerade mit dir macht. Er liebt dich, er ist bei dir, er ist für dich, er ist da. Und das ist etwas, was er zutiefst transportiert hat und was bei mir immer noch nachhallt. Und er hat mir auch beigebracht, folgenden Satz, den habt ihr mich auch schon sagen hören, du musst nicht jeden lieben. Jeden mögen, du musst jeden lieben. Dieses Sympathieding, das muss nicht immer da sein. Die Chemie ist nicht immer, dass du mit jedem perfekt zusammen klarkommst. Das ist einfach eine Lüge, das passiert nicht. Auch in christlichen Gemeinden sind wir sehr unterschiedlich. Mit dem einen kann ich besser, mit dem anderen nicht so. Und das ist in Ordnung, deswegen ist der eine nicht schlechter oder sowas. Wir sind einfach anders und uns zieht es zu gewissen Menschengruppen eher hin als zu anderen. Und das ist in Ordnung. Alle werden gebraucht, jeder hat seinen Auftrag und jeder ist für irgendjemanden sehr wichtig. Und das sich zuzugestehen heißt, okay, ich muss jeden lieben, ich muss jeden mit Respekt, Liebe und Freundlichkeit behandeln, aber ich muss nicht mit jedem meine Freizeit verbringen, zum Beispiel. Steht ihr? Das ist so das, was hier mitschwingt. Und das finde ich sehr entspannend, auch für als Pastor, weißt du, wo du ja doch einen hohen Anspruch hast. Du willst ja jedem alles geben, was er will oder braucht. Du merkst, das kannst du gar nicht. Das funktioniert nie. Du wirst immer Leute enttäuschen. Und das ist auch für euch so. Ihr werdet Leute enttäuschen um euch rum. Und ein Stück weit ist das einfach live. That's live. Und zu sagen, okay, ich liebe dich, aber ich will nicht dein bester Freund sein. Ich habe schon so viele beste Freunde vielleicht oder was auch immer. Und dann ist das erstmal einfach okay, ohne dass das als Ablehnung empfunden wird.
Ein fantastisches Buch von ihm, was es auf Deutsch immer noch gibt, hat den genialen Titel, Wenn Satan deine Freude nicht rauben kann. Das ist ein ganz kleines Büchlein. Das haben wir damals verschlungen. Ich glaube auch in den gesegneten 90ern, als so viel aufgebrochen ist. Wenn du das noch nicht hast, dann hol dir das. Und er ist auch derjenige, der für mich die Schriftstelle lebendig gemacht hat aus Sprüche 6,31, wo steht, wenn der Dieb erwischt wird, dass er dir was klaut, muss er es siebenfach erstatten. Wo er sich im Glauben drauf gestellt hat, wenn mir finanziell, gehen wir nochmal zum Thema Finanzen, Geld abhanden gekommen ist auf ungerechte Weise oder wenn ich mich da bestohlen fühle, dann fordere ich im Glauben das Siebenfache zurück. Aber nur dumm rumlabern Nützt nichts. Du musst es lesen, du musst es glauben, du musst es verstoffwechseln, du musst diese innere Überzeugung gebären in dir, dass es dir gehört. Und dann kannst du das einfordern. Und dafür gibt es eine Menge Zeugnisse. Und er war ein sehr fröhlicher, sehr starker Glaubensprediger. Ja. Ja.
Der dritte im Bund, wenn man so will, neben Kenneth und Jerry, war Jesse. Jesse Duplantis. Wer Kenneth Copeland hasst, hasst Jesse noch mehr.
Unbedingt.
Er hat das größte Haus, was jemals ein Prediger besessen hat. Das größte Haus im Staat Louisiana. Ich zitiere ihn. Er hat dort die Szene nachgebaut von Vom Winde verweht mit dieser Riesentreppe. Die hat er original in seinem Haus nachgebaut. Dieser Mann ist crazy. Er liebt Jesus in atemberaubender Weise, aber er ist auch gleichzeitig, er steht für Wohlstand in einer Art und Weise, dass viele Leute vom Kopf stößt, muss man zugeben. Aber auf der anderen Seite, er ist auch ähnlich wie Kenneth und wie alle anderen, auch ein sehr, sehr großzügiger Mensch. Ich weiß, er war letztes Jahr in Largs? Ja, letztes Jahr in Largs auf einer kleinen Konferenz mit 80 Pastoren waren wir dort zusammen. Und da kam Jesse. Jesse kam für uns 80 Leute mit seinem brandneuen 50 Millionen Euro Jet angeflogen, in Basel gelandet, kam rüber nach Largs zu uns und hat 3-4 Tage mit uns verbracht. Auf nächster Nähe, da ist auch das Bild entstanden, was wir da sehen, genau. Wir haben mit dem Piloten auch ein bisschen gefrühstückt, die er mit hat, die zwei vollzeitigen Piloten. Also es ist eine andere Welt, wenn du das siehst. Und man kann sich natürlich über all das ärgern. Wie gesagt, ich habe mir abgewöhnt, irgendwas zu richten. Ich lasse das einfach erstmal stehen, auch wenn ich nicht alles verstehe. Das ist nicht mein Job. Aber ich will all die guten Dinge mitnehmen, die ich sehe. Und da haben wir eine Menge Gutes mitgenommen. Ich habe Jesse das erste Mal live in Europa gesehen vor 20 Jahren oder so.
Und also wir hatten kleine Kinder, darum war ich nicht mit.
Und da war ich auf einer Konferenz in Heidelberg. Und diese Konferenz haben wir damals auf VHS gekauft. Und die habe ich extra für heute von einem professionellen Dienst, weil wir haben keine VHS-Rekorder mehr, die laufen, digitalisieren lassen. Und 10 Minuten von dieser Predigt möchte ich euch gerne mitgeben, weil die drücken so gut aus, wie Gott dich sieht, auch wenn es um den Bereich Wohlstand geht. Ich glaube, dafür können wir uns noch mal hinsetzen. Viel Spaß mit Jesse.
Meine Frau war in diesem Haus drin, bevor ich es gesehen hatte.
I flew in.
Ich bin dann nach Hause geflogen.
Jody and Ed asked me to come over.
Und dann warten Jody und Ed mich, ihn zu besuchen.
To see the house.
Um das Haus zu besichtigen.
So I went to the house.
So ging ich ins Haus.
I opened up the door.
Machte die Tür auf.
Ed took my wife Kathy.
Ed nahm meine Frau Kathy.
Brought her upstairs.
Brachte sie nach oben.
To show the bedrooms upstairs.
Ihr oben die Schlafzimmer zu zeigen,
she hadn't seen them.
Weil sie noch nicht gesehen hatte.
When I walked into the house,
als ich in das Haus ging,
my daughter said,
sagte meine Tochter,
Daddy, you like it?
Daddy, gefällt es dir?
I said, this is a beautiful house.
Ich habe gesagt, das ist ein wunderschönes Haus.
The Lord has blessed you.
Der Herr hat dich gesegnet.
Now, you know, when you just buy a house,
und weißt du, wenn du gerade ein Haus gekauft hast,
you spend all your money, you got to get in there.
Dann hast du dein ganzes
There wasn't much furniture in there.
Es waren fast keine Möbel da.
So I looked around.
So habe ich mich umgeschaut.
And Jody asked me.
Und dann fragte mich Jody.
Do you really like it, Daddy?
Gefällt es dir wirklich, Daddy?
I said, I love it, Jody.
Ich habe gesagt, das liebe ich, Jody.
She said, Daddy, I want to show you something.
Sie sagt, Daddy, ich will dir was zeigen.
She goes get a magazine.
Und sie holt sich ein Magazin.
Architectural Digest.
Das kennen wir, Architectural Digest.
Opens up the magazine.
Schlägt es auf.
Shows me an Oriental rug.
Zeigt mir einen orientalischen Teppich.
She said, "You see that rug, Daddy?"
Und ich sag, siehst du diesen Teppich?
We don't have the money now.
Wir haben das Geld jetzt nicht.
But me and Ed's gonna save our money.
Aber ich und Ed, wir werden das Geld sparen.
And we're gonna buy that rug.
Und wir werden diesen Teppich kaufen.
And it was a very small rug.
Und das war ein kleiner Teppich.
She said, "Daddy, you know how much that rug costs?"
Sie sagte, weißt du, Daddy, wie viel dieses Ding kostet?
$2,000.
$2,000.
Can you believe it?
Kannst du dir das vorstellen?
That's a lot of money.
Geld.
About that time,
zu dieser Zeit,
Kathy come walking down the stairs.
Kommt Kathy die
woman for 28 years.
Wenn du mit derselben Frau 28 Jahre verheiratet bist,
you don't need to talk to each other.
Dann musst du nicht miteinander reden.
You just look at each other.
Du schaust dich einfach nur an.
Works in any language, don't it?
Das funktioniert in jeder Sprache.
So I looked at Jody.
So schaute ich sie an.
And I said, Jody.
Ich sagte, Jody.
Tell you what me and your mama want to do.
Weißt du, was ich und deine Mama tun wollen?
Why don't you go ahead and order that rug?
Geh hin, bestell diesen Teppich.
And we'll just pay for it.
Und wir werden ihn bezahlen.
Give it to you.
Wir werden ihn geschenken.
As a housewarming gift.
Das ist so ein Hauswärmgeschenk.
Jody looked at
me. Ich schaute mich an.
She said, oh, no, Daddy.
Sie sagt, nein, Daddy.
I didn't show you the magazine.
Ich habe dir das Magazin nicht gezeigt.
For you to buy the rug.
Damit du mir den Teppich dann kaufst.
It's too much.
Das ist zu viel.
I can't let you do that.
Das musst du nicht tun.
So I said.
Und dann sagte ich.
Okay.
Okay.
She didn't ask for the rug.
Sie hatte nach dem Teppich nicht gefragt.
I'm her father.
Ich bin ihr Vater.
Trying to bless her.
Versuche sie zu segnen.
But she's joking.
Aber sie wirkt.
She won't receive.
Sie hat nicht empfangen.
What her father?
Ich bin ihr Vater.
Wants to give her.
Und will ihr was geben.
So I said okay.
So sagte ich gut.
6 months passed.
6 Monate vergehen.
I came back over to her house.
Ich kam wieder in ihr Haus.
I walked into her house.
Ging ins Haus hinein.
And I looked in her dining room.
Schaute ins Esszimmer.
And I said.
Und sagte.
Jody.
Jody.
Are you going to put some curtains on these windows?
Wirst du mal Vorhänge aufhängen?
Because sheets are not made for windows.
Denn sie hat Bettlaken an den Fenstern hängen.
She said, Daddy, curtains cost a lot of money.
Ich habe gesagt, Daddy, weißt du, Vorhänge kosten zu viel Geld.
I said, I'll tell you what I want to do.
Weißt du, was ich tun will?
Why don't you call
rufe an
the drapery man
den Gardinenmacher
and tell him
und sag ihm
come put your curtains up.
Er soll kommen und dir Vorhänge aufhängen.
Pick all your fabrics.
Such dir all deine Materialien aus.
And just send me the bill.
Und lass mich die Rechnung begleichen.
She said.
Sie sagte.
Oh, no, Daddy.
Oh, nein, Daddy.
I can't let you do that.
Das kann ich nicht erlauben.
It costs too much.
Das kostet zu viel.
I can't, it's too much money, Daddy.
Das ist zu viel Geld, Daddy.
I can't let you do it.
Das kann ich nicht zulassen.
I said.
Ich sagte.
Okay.
Okay.
2 years passed.
2 Jahre sind vergangen.
She didn't ask for the curtains.
Sie hatte nicht nach den Gardinen gefragt.
She didn't ask for the rug.
Sie bat mich auch nicht um den Teppich.
I am her father.
Aber ich bin ihr Vater.
Trying to bless her.
Will sie segnen.
She's joking.
Aber sie lässt sich.
She can't receive.
Einhängen und sie.
What her father
empfängt nicht, was ihr Vater für sie tun will.
2 years passed.
2 Jahre vergehen.
I flew back in.
Ich fliege wieder nach Hause.
And also just a few months before.
Und auch ein paar Monate zuvor.
They had bought the house.
Hatten sie also das Haus gekauft?
They had also purchased a new car.
Hatten auch ein neues Auto sich besorgt.
So between the house and the car.
Also zwischen dem Auto und dem Haus.
That takes about all the money you got.
Da ist all dein Geld nun weg.
So she called me up.
Rief sie mich an.
And asked me if I would like to go out and eat dinner.
Und fragte mich, willst du mit zum Abendessen kommen?
With Ed.
Mit Eddie.
So I said yes.
Und ich sagte, ja, gerne.
So she said, you're tired, Daddy.
Und sie sagte, weißt du, ich höre, du bist müde.
So we'll pick you up in our car.
So holen wir dich in unserem Auto ab.
So they came over to my house.
So kommen sie zu meinem Haus.
Pick me and Kathy up.
Holen mich und Kathy ab.
We were going to dinner.
Und wir fahren zum Abendessen.
This was the first time.
Das war das erste Mal.
I had ever sat in the back seat.
Wo ich am hinteren Sitz saß.
That car.
In diesem Auto.
It was one of those Infinity cars.
Das ist so ein Infinity Modell.
So I said.
So sagte ich.
Oh, Jody, this is a nice car.
Jody, das ist ein schönes Auto.
She said, you like it, Daddy?
Sie sagte, gefällt es dir, Daddy?
She said, Daddy, we're gonna keep this till the wheels fall off.
Sie sagte, Daddy, das werden wir behalten, bis die Räder abfallen.
We believe it's gonna become a classic.
Das wird bestimmt ein Klassiker werden.
Now, when you hear people say that,
nun, wenn du hörst, dass Leute so etwas sagen,
that means they can't afford another car, so they're just going to keep that one.
Heißt das, dieses Auto werden sie behalten, weil sie sich kein anderes leisten können.
So we drive it in the car.
So fahren wir in diesem Auto.
And I said,
und ich sage,
Jody, how much money you owe on this car?
Wie viel Geld schuldest du noch auf diesem Wagen?
They had financed it for 5 years.
Sie hatten es 5 Jahre lang finanziert.
She said, I don't know, Daddy.
Sie sagte, ich weiß nicht genau.
22, 23.
Vielleicht 2, 23.
Maybe 24, 25.
Vielleicht auch 4, 25.
$1,000. I said, really?
Sagte,
I said, who financed this
Tony?
Why don't you drive over to that bank?
Warum fährst du nicht jetzt gerade vor diese Bank?
And I'll just pay off your car.
Und ich zahle dir das Auto.
She said.
Sie sagte.
Let the Lord lead you,
Amen. An diesem Abend, ich erinnere mich noch ganz genau, hat Gott zu mir gesprochen, gib 1000 Euro.
D-Mark.
D-Mark noch, genau. 1000 D-Mark. Und ich habe noch nie in meinem Leben einfach irgendwo 1000 D-Mark gespendet. So. Die Summe war für mich riesig. Und ich habe dann meine Frau angerufen, die war zu Hause. Und sagt, ja, tu, was der Herr dir sagt. Da habe ich 1000 D-Mark gegeben. Und am nächsten Morgen war genau diese Summe zusätzlich in meinem Aktienportfolio. Ich habe tatsächlich in diesem einen Tag 1000 Euro verdient, die ich im Tag vorher in diesen Dienst gegeben habe. Aber es passieren interessante Dinge. Und ein Weg, tatsächlich auch ein biblischer Weg zu empfangen, ist zu säen. Die Frage ist immer, worauf säst du? Ja, wir säen immer gerne in Gemeinde, wenn wir was säen. Wir säen in Gemeinde, in der Regel in unsere Gemeinde, manchmal aber auch in andere Dienste, wie in Dienst von Kenneth Copeland oder von anderen. Und wir erwarten auch dort das Ernteneinkommen. Preis sei Gott. Ich frage mich manchmal, ob Gott diesen Mann so reich gemacht hat, damit er uns solche Geschichten erzählen kann und wir realisieren, dass Gott ja noch viel reicher ist und uns noch viel mehr liebt, als Jessie seine Tochter liebt. Und wenn das passiert, also in mir hat diese Predigt so viel Glauben ausgelöst, dass mein Papa gut ist, dass mein Papa viel mehr für mich hat, als ich bisher genommen habe. Kennt ihr dieses Würgen? Wohlstandsevangelium. Schon bist du draußen, du bist draußen, das war's. Du empfängst nichts, weil du hast dich selbst zugemacht. Deswegen meine Empfehlung, pass gut auf, was du sagst über Leute wie diese. Man kann leicht urteilen aus der Ferne. Ich habe mir das letzte Mal ein paar Sachen gesagt, die du vielleicht noch nicht wusstest. Ich habe sogar Zuschriften bekommen von Leuten, die das im Internet gesehen haben, die sich bedankt haben. Danke, dass wir die Seite auch mal sehen, weil da spricht eigentlich keiner drüber. Und auch Kenneth Copeland spricht nie drüber. Das ist wirklich, er spricht über all diese Dinge nicht, was er tut. Ab und zu kriegt man es von jemand anderem mit, der da betroffen war. Und das ist eigentlich das Geheimnis von dem Ganzen. Man tut Dinge für den Herrn nicht, um um von Menschen gesehen zu werden, und so empfängt man auch.
Das letzte Mal habe ich von mir persönlich erzählt, wie Gott an meinem Herzen gearbeitet hat und ich meine Vorurteile abbauen musste gegen Kenneth Copeland, damit ich überhaupt was da empfangen konnte, weil ich auch sehr stark Anstoß genommen habe. Und da wäre das recht, wenn man den doof findet, findet man ihn ganz, ganz furchtbar. Aber das Spannende generell ist, wir sind jetzt hier beim Thema Geld und Glauben für Finanzen. Immer dann, wenn du Anstoß nimmst, dich ärgerst über etwas, wenn etwas eine starke emotionale negative Reaktion in dir auslöst, das ist jetzt der Seelsorgeaspekt, der dahinter ist, dann, wenn du schlau bist, merkst du das und gehst bei der nächsten Gelegenheit, wenn du mit Gott alleine bist, hin und sagst, Herr, was in meinem Herzen, welches Programm, welches Denkmuster, welche innere Festung hier hindert mich daran, dass ich muss ja nicht so denken, ich muss nicht so sein wie er, ich muss auch kein Flugzeug haben, ich habe gar keinen Platz in meinem Hof für ein Flugzeug. Aber versteht ihr, die Dinge, über die wir uns ärgern, offenbaren viel mehr über uns als über das, worüber wir uns ärgern. Und das, was wir ändern können, ist nicht der Mann da oder wer auch immer, der neben dir sitzt, sondern ich kann mich ändern. Und jede Festung, jedes Gedankengebäude, jeder Armutsspirit zum Beispiel, das ist unanständig, dass es mir gut geht. Weil Sympathie und menschliche Anerkennung bekommt ja der, dem es schlecht geht. Das ist typisch menschlich. Und es ist auch gut, dass man Mitgefühl hat. Aber wenn man auf dieses Ding baut, dann kann man sich ja gar nicht erlauben zu sagen, ich habe mir ein neues Auto gekauft oder Schuhe oder, versteht ihr, oder andere Dinge oder ich wurde geheilt, weil du denkst, der hat schon seit 30 Jahren die Krankheit, kann ich dem mein Zeugnis erzählen? Und das darf uns nicht davon abhalten, weil Identität kommt nicht von diesen Dingen, sondern von dem, wer ich bin, nicht was ich habe, ob ich gesund, reich, arm, das ist Wurst. Wer ich bin, kommt von ihm. Aber wenn ich diese Identität zutiefst verinnerlicht habe und gesund bin an diesen Punkten und mein Denken verändert worden ist, Römer 12, Vers 2, der Sinn erneuert worden ist, gemäß dem Wort, dann kann ich empfangen und dann werde ich auch immer weniger Dinge haben, an denen ich Anstoß nehme. So, wenn du dich ertappst dabei, dann geh hin und schau mit Jesus tiefer und räum die Sachen aus, damit du dein Teppich, dein Haus und dein, was auch immer, oder deine Gesundheit bekommst, damit nicht diese Dinge, die der Teufel gerne sät, dich daran hindern, von deinem guten Papa zu bekommen, wofür Jesus so unfassbar teuer bezahlt hat. Die Rettung, aber auch all das, was dieser Welt zeigt, dass unser Gott ein guter Gott ist. Das darf man sehen. Das ist fair. Das ist in Ordnung.
Und bevor ich mich jetzt setze und dir das Thema für das Abendmahl überlasse, nächstes Mal wird noch richtig gut. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, weil wir sind wieder nicht ansatzweise da gelandet, wo wir hin wollten, aber es wird gut. Nächstes Mal haben wir viel Musik auch noch dabei. Aber lass mich Folgendes ganz spontan machen. Wir haben da ja so ein Spendendresor stehen. Und möglicherweise ist jemand da und sagt, Gott hat mich wirklich überführt heute Morgen. Entweder hat dich überführt, dass du anfängst, deinen Zehnten zu geben, das könnte ein Weg sein, oder dass du eine Saat machen solltest. I don't know. Mir ging das so bei dieser Predigt. Da sind Umschläge, da ist ein Spendendressort und wir haben gleich Zeit, wo wir hier nach vorne kommen, wo du ganz entspannt auch sagen kannst, ich werde jetzt eine Glaubenshandlung vollziehen, zum Beispiel, indem ich Geld dort einwerfe. Wir haben lange nicht mehr sowas gemacht, nach Opfer gefragt und so, darum geht es auch gar nicht. Uns geht es gut, weißt du, wir sind sehr gesegnet als Gemeinde, uns geht es ausgesprochen, wirtschaftlich ausgesprochen gut. Gar kein Thema, wir brauchen dein Geld nicht wirklich, aber wir haben auch gemerkt, dass es gar nicht darum geht, dass wir immer den Leuten geben sollen, die gerade in der Not sind. Gott hat mich mal sehr überführt davon und sagt, du gibst nicht den Leuten, die in Not sind, du gibst den Leuten, wo ich dir sage, dass du gibst. Und das sind manchmal gerade nicht die Not, schauen, was sind das die Leute, denen es eh gut geht. Und dann sagt Gott, aber da gibst du hin. Okay, Gott, das ist dein Geld, ich bin deins, whatever. So, sei immer clever und frag ihn, wo was hingehen soll. Also der Zehnte geht in die Gemeinde, das ist gesettelt, aber alles andere... Frag ihn, wo sollst du hineinsehen? Welche Persönlichkeit, in welche Gemeinde, welche Dienste? Das wird er dir zeigen. Und es ist gut, das zu tun, genauso wie er es dir zeigt, weil dann kommt die meiste Frucht bei raus. So, also wie gesagt, du kannst das nutzen heute, du kannst geben, du kannst aussäen, du kannst auch Buße tun, wenn du deinen Zehnten nicht gegeben hast. Das ist echt ein Problem, geistig gesehen, weil Gott kann gewisse Dinge nicht in deinem Leben tun, das ist schade. Aber auch sonst, du kannst hier, weißt du, du kannst hier sitzen dein Leben lang, ohne jemals einen Cent zu geben. Du bist immer willkommen hier, das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist nur, das ist ein Ort, wo wir dir einfach weiterhelfen wollen. Deswegen ist die Empfehlung von Herzen. Ja. Tu es und dein Leben wird sich verändern. Okay, ich sage jetzt erstmal an der Stelle bis später und Iris wird uns ins Abendmahl führen.
Und bevor wir zum Abendmahl gehen, wollen wir Gelegenheit geben, wie wir es immer tun am Ende vom Gottesdienst, dass Menschen Jesus ihr Leben anvertrauen können. Ich bin die Tage Auto gefahren und höre fast nie Radio. Das Wichtigste, bevor ich mit dem Auto aus dem Hof fahre, ist, habe ich auf dem Handy das richtige, die richtigen Podcasts oder die richtige Predigt eingestellt, damit ich nicht rechts ranfahren muss. Wir haben kein Handy in der Hand beim Autofahren und das Richtige hören kann. Und an dem Tag hatte ich das nicht, habe dann gedacht, ach, Deutschlandfunk, hörst mal rein. Und ich weiß nicht, was das für ein Beitrag war, aber ich hörte eine Frau sagen, die irgendein Event beworben hat oder interviewt wurde bei irgendeinem Event, wie schrecklich sie es findet, dass Menschen gelehrt werden, dass sie Sünden haben und über Sünden damit die loswerden müssen und all diese Dinge. Und ich dachte, boah, wie realitätsfern kann man denn sein? Sünde sind Dinge, mit denen wir Gott verletzen und einander verletzen. Und sobald wir das Ding umdrehen, was wir dabei sind zu tun, verstehen wir sofort, ob es Sünde ist. Wenn du nicht gerne bestohlen wirst, bestiehl niemanden. Wenn du nicht gerne belogen wirst, belüg niemanden. Weil das sind Dinge, die tun weh. Und die Bibel nennt das Sünde. Es ist einfach ein altmodisches Wort für Dinge, die Fehler sind, die Beziehungen verletzen. Unsere Gottesbeziehung, das ist das Schlimmste, aber auch die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und diese Sachen zuzugeben und dann trotzdem geliebt zu werden und sie vergeben zu bekommen, ist doch das Größte, was es überhaupt gibt. Und uns von einer Ewigkeit in der Hölle zu bewahren. Und Jesus sagt quasi, klingt jetzt so ein bisschen plakativ, nur über meine Leiche kommst du in die Hölle, lieber sterbe ich für dich und trage all das, was du falsch gemacht hast. Und ich vergebe dir, ich schenke dir das. Und so gerne, wie wir uns ärgern und aufregen und negativ reden, also das sind auch diese menschlichen negativen Herzenssachen, so gerne wollen wir uns selber erlösen. Und das ganze Alte Testament ist voll mit dieser furchtbaren Geschichte, dass Leute versucht haben, sich selber zu erlösen, sie haben es immer wieder versaut. Sie haben es immer wieder verpeilt. Sie haben Dinge gemacht, obwohl sie Gott so erlebt haben. Feuersäule, Wolkensäule, was hat Israel erlebt? Und wir müssen hinkommen zu diesem fantastischen Ort der Kapitulation, zu sagen, ja, ich habe Sünden getan. Ich habe Mist gebaut in meinem Leben. Würde irgendein Engel im Himmel, der mein Leben aufgezeichnet hat, den Videofilm spielen in der Gemeinde sonntags und alle wüssten, alle Gedanken aus allen Jahren und alle meine Worte, ich glaube, keiner von uns wäre scharf drauf, oder? Würdest du dich, also ich würde die Veranstaltung versuchen zu vermeiden und danach nie wieder hierher kommen. Das ist einfach so. Und wie schön ist es, dass Gott das Blut seines Sohnes genommen hat und sagt, Iris, ich weiß, ich kenne dich, aber ich vergib's dir, als ich zu ihm kam. Und immer wieder neu, wenn ich Mist baue. Er vergibt. Und das ist so fantastisch. Und wir müssen es einfach nur zugeben. Diese kleine, demütigende Entscheidung, ja, ich brauche dich, vergib mir, ich nehme dein Geschenk an und überwältigt sein von der Güte und Großzügigkeit Gottes. So, und wenn du das noch nie bewusst gemacht hast oder du merkst gerade, da ist ein bisschen Distanz zwischen mir und Jesus. Lasst uns doch zusammenstehen und einfach dieses Gebet der Hingabe an Jesus miteinander nochmal neu sprechen. Okay, wenn du dabei sein willst und mit Herzen mitbetest, sprich mir ab jetzt nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du gestorben bist, damit ich ewiges Leben haben kann. Vergib mir meine Lebensschuld. Wasch mich rein. Herr Jesus, ich will dir nachfolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in die Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Okay, und ich frag mal, Jesus hat sich nicht geschämt, jeder konnte ihn sehen da oben am Kreuz. Ist jemand da? Und du hast es heute zum ersten Mal gebetet oder du hast eine richtig tiefe neue Entscheidung für Jesus gemacht. Dann heb mal deinen Arm, so wie ich gerade meinen hochhebe. Ist jemand unter uns, der das heute gemacht hat? Okay. Ich sehe keine Hand. Trotzdem weise ich kurz hin auf Wolfgang und Silvina, die zwei freundlichen Menschen vom Neues Leben Team rechts. Wenn du das gemacht hast und hast dich gerade geschämt, dann gehst du hin und sagst, ich habe mich geschämt, könnt ihr trotzdem für mich beten. Die sind auch gleich noch für uns da. Nehmt bitte wieder Platz.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst, Ihr Bernd C. Drümper.